Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Hallo zusammen. Nach meinem Ausflug ins Umspannwerk habe ich es mir für die heutige Folge wieder in meinem Studio gemütlich gemacht und ich habe zwei Gäste eingeladen, mit denen ich über so etwas wie Magie sprechen möchte. Oder nüchtern ausgedrückt um komplizierte Technik und wie man mit komplizierter Technik ein mega komplexes System beherrscht. Treue Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts haben inzwischen gelernt, dass Frequenz und Spannung, also die Einheiten Hertz und Volt, ganz elementar wichtig sind für unser Stromsystem. Die Frequenz muss immer um den Wert 50 Hertz herum stabil sein und die Spannung auf den Stromleitungen muss sich ebenfalls in vorgeschriebenen Bahnen bewegen, damit es nicht zu Abschaltung oder Kurzschlüssen kommt und nicht auf gut Deutsch die Sicherungen rausfliegen, wie bei uns zu Hause im Sicherungskasten. Wenn Frequenz und Spannung aus dem Takt geraten, dann kann so etwas passieren wie Ende April auf der Iberischen Halbinsel. Dann geht plötzlich das Licht aus. Das Stromsystem kollabiert. Man nennt es Blackout. 12 Stunden hat es damals in Portugal und Spanien gedauert, ehe der Strom langsam zurückkam. So etwas soll natürlich nicht passieren, es ist der Worst Case und es gibt sehr, sehr viele Hüter der sogenannten Systemstabilität. Aber am Ende, an den Reglern, wer wirklich verantwortlich ist, da sitzt das Personal in den Leitwarten der Netzbetreiber, insbesondere in den Leitwarten der Übertragungsnetzbetreiber. Und das sind die sogenannten Systemführer. Bei 50 Hertz heißt der Systemführer Anne-Kathrin Marten und sie ist eine Systemführerin. Genau genommen leitet sie die operative Systemführung. Herzlich willkommen, Anne.
Vielen Dank, Volker. Hallo.
Ja, einige können sich vielleicht erinnern, Anne-Kathrin war mein erster Gast in diesem Podcast. Zusammen haben wir in 3 Folgen die Grundlagen der Elektrotechnik durchgekaut. Damals noch bei ihr zu Hause. Und zwischendurch kam der Hund und hat an meiner Hand geleckt. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Wie geht's dem Hund eigentlich?
Sehr, sehr gut. Also zumindest als ich heute Morgen zu Hause losfuhr, war noch quietschfidel. Ich hoffe, das ist immer noch so, wenn ich nachher nach Hause komme.
Wahrscheinlich wird er dann auch wieder die Hand lecken, wenn du nach Hause kommst. Ja, und heute ist noch ein zweiter Kollege zu Gast. Das ist eine Premiere. Er ist zum ersten Mal in diesem Podcast dabei. Es ist Mirko Pracht. Er ist ebenfalls in der Systemführung von 50 Hertz. Und zwar leitet er dort den Bereich Digitalisierung der Systemführung. Hallo Mirko.
Hallo Volker, danke für die Einladung.
Ja, habe ich gerne ausgesprochen. Ich bin gespannt, was du heute beizutragen hast. Digitalisierung ist ja auch ein sehr komplexes Thema. Das, was ihr da so macht, erinnert mich so ein bisschen an so ein Think Tank. Also so eine Abteilung, die neue Dinge ausbrütet. Also sagen wir mal 1000 Sachen ausprobiert, 999 davon wegschmeißt und ein erfolgreiches Produkt bringt ihr dann in die Anwendung. Kann man das so zugespitzt formulieren?
Das ist natürlich sehr zugespitzt. In der Realität sind es natürlich mehr als eine Sache, die wir in die produktive Nutzung bringen. Aber du hast in der Tat recht, innovative Ansätze auszuprobieren und diese in den Arbeitsalltag einzubetten, ist unser täglich Brot und natürlich auch eine Herausforderung, weil wir schlussendlich in der Systemführung sehr robuste und resiliente Systeme anbieten wollen, die aber trotzdem Innovationen inkludieren. Mhm. Ja, das ist unsere tägliche Herausforderung.
Okay, vielleicht auch damit die Leute das so ein kleines bisschen einordnen können. Ihr macht das ja nicht alleine, ne? Du machst jetzt nicht alleine den Think Tank und Anne-Kathrin sitzt nicht alleine an den Reglern und steuert das System. Wie viele Leute sind denn in euren jeweiligen Bereichen so ungefähr über den Daumen gepeilt verantwortlich dafür, dass das System so stabil bleibt? Also jetzt erstmal in der operativen Systemführung an, wie viele Leute sind da am Start?
Genau, also die, die wirklich an den Reglern sitzen, das sind so ungefähr 40-50 Kolleginnen und Kollegen. Insgesamt haben wir tatsächlich 90 in der operativen Systemführung.
Aber die 40 sitzen nicht gleichzeitig da und spielen an den Reglern? Oder spielen ja nicht,
sondern
das ist sehr verantwortungsvoll. Das ist ja Schichtbetrieb, ne? Wir wollen ja auch, dass das Licht, nachts kann es mal aus sein, das Licht, aber Strom braucht man nachts trotzdem. Wie ist das organisiert?
Genau. Also es ist genauso, wie du sagst. 24-7 muss natürlich das Control Center, so heißt unsere Leitwarte, besetzt sein, weil du vielleicht ja auch mal nachts an deinen Kühlschrank gehst oder deine Heizung vielleicht auch ein bisschen Strom braucht. Selbst wenn sie mit Gas betrieben wird, braucht sie ein bisschen Strom, um ihre Steuerelektronik betreiben zu können. 7 Tage die Woche, 24-7 ist aufgeteilt unter der Woche in 3 Schichten, jeweils 8 Stunden und am Wochenende sind es tatsächlich 12-Stunden-Schichten. Auch an Feiertagen, die spielen sozusagen im Control Center keine Rolle, da gilt die gleiche Regel. Und um das sicherstellen zu können, kann man sich so über den Daumen gepeilt merken, sind ungefähr 7 Personen notwendig, um einen 24-7-Arbeitsplatz auszugestalten. So setzt sich das bei uns zusammen.
Du hast gerade schon erwähnt, die Festtage stehen ja jetzt vor der Tür. Adventszeit kommt, Weihnachtszeit, steht dann auch ein Weihnachtsbaum dann in der Leitwarte?
Auf jeden Fall.
Ja.
Wir wechseln den sogar. Also pünktlich zum ersten Advent steht er spätestens da, wird dann auch nochmal gewechselt, weil vielleicht kann man sich vorstellen, wenn so ein Weihnachtsbaum 4 Wochen lang steht, sieht der nicht mehr so schön aus. Der wird sogar noch einmal gewechselt vor Weihnachten.
Super. Ja, Mirko, und wie viele Leute sind bei dir im Bereich tätig, die sich im weitesten Sinne ja mit Digitalisierung und IT beschäftigen?
Genau, also für die Digitalisierung der Systemführung haben wir einen bunten Blumenstrauß von Services und Angeboten, die wir in der Systemführung haben. Dafür arbeiten ca. 80 Mitarbeiterinnen im Bereich, die zwischen Compliance-Fragestellung, Bereitstellung von Daten, Durchführen von Projekten, Umsetzen von Produkten, Anbieten von Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Netzbetreibern innerhalb der Regelzone, außerhalb der Regelzone unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Und wenn wir dann konkret in Produkten denken, dann sind es nochmal weitere ca. 100, 150 Mitarbeiter, die aktiv an den Themen teilnehmen. Das sind dann aber natürlich auch teilweise externe Mitarbeiterinnen, die uns aktiv unterstützen, die Digitalisierung voranzubringen in der Systemführung.
Aber ihr seid nicht im Schichtbetrieb, ne?
Wir sind nicht im Schichtbetrieb. Mit einer Einschränkung, dass natürlich, wenn wir Unterstützung geben für Werkzeuge, die im Kontrollcenter eingesetzt werden, wir auch daran denken müssen, wie wir 24/7 sicherstellen, dass wir dort eine gute Unterstützung anbieten können.
Eventuell spielt ja auch die KI bei euch zukünftig eine Rolle. Wir kommen da noch drauf zurück. Aber zunächst habe ich mal meinen eigenen persönlichen KI-Assistenten Scotty, der ist ehrlicherweise noch ein Lehrling auf seinem Gebiet, um Unterstützung gebeten und habe ihn mal gefragt, Scotty, was macht eine Systemführung?
Die Systemführung bei einem Stromübertragungsnetzbetreiber ist wie das Cockpit eines Flugzeugs, nur dass hier nicht ein einzelner Jet gesteuert wird, sondern das Rückgrat der Stromversorgung für Millionen Menschen. In einem hochsicheren Kontrollraum, der an ein Raumfahrtzentrum erinnert, überwachen erfahrene Fachleute rund um die Uhr das Stromnetz. Sie sehen auf riesigen Monitoren, wo Strom fließt, wo es eng wird und wo sie eingreifen müssen, um die Stabilität zu sichern. Das wichtigste Instrument ist das sogenannte Leitsystem, eine Art digitales Nervensystem, das alle Daten aus dem Netz in Echtzeit sammelt und visualisiert. Es zeigt Spannungen, Stromflüsse, Frequenzabweichungen und den Zustand jeder Leitung und Umspannanlage. Mithilfe dieses Systems können die Systemführer das Netz aktiv steuern, etwa durch das Umschalten von Strompfaden oder das Zuschalten von Reservekraftwerken. Ein weiteres zentrales Werkzeug ist die Prognosesoftware. Sie berechnet, wie viel Strom in den nächsten Stunden aus Wind und Sonne zu erwarten ist, wie sich der Verbrauch entwickeln wird und wo es zu Engpässen kommen könnte. Diese Vorhersagen sind wie ein Wetterbericht für das Stromnetz. Sie helfen, frühzeitig Maßnahmen zu planen und Risiken zu minimieren. Wenn das Netz aus dem Gleichgewicht gerät, etwa durch plötzliche Laständerungen oder Kraftwerksausfälle, kommen Regelenergie und Redispatch zum Einsatz. Regelenergie ist wie ein Puffer, der kurzfristig eingespeist oder abgerufen werden kann, um die Netzfrequenz stabil bei 50 Hertz zu halten. Redispatch bedeutet, dass Kraftwerke gezielt hoch- oder heruntergefahren werden, um Stromflüsse umzulenken und Überlastungen zu vermeiden wie bei einer Umleitung auf der Autobahn. Auch die Kommunikation mit anderen Netzbetreibern ist ein wichtiges Instrument. Über europäische Plattformen wie EnSoE stimmen sich die Systemführer grenzüberschreitend ab, tauschen Daten aus und koordinieren gemeinsame Maßnahmen. Das Stromnetz kennt keine Landesgrenzen, deshalb ist Teamarbeit über Länder hinweg entscheidend. Für den Ernstfall gibt es spezielle Wiederaufbaukonzepte. Sollte es zu einem großflächigen Stromausfall kommen, wissen die Systemführer genau, welche Schritte nötig sind, um das Netz Stück für Stück wieder hochzufahren, wie beim geordneten Neustart eines komplexen IT-Systems. Zusammengefasst, die Systemführung ist das unsichtbare Rückgrat der Stromversorgung. Mit digitalen Werkzeugen, technischer Expertise und viel Verantwortung sorgen die Mitarbeitenden dafür, dass der Strom zuverlässig dort ankommt, wo er gebraucht wird, auch wenn draußen der Wind tobt oder die Sonne plötzlich verschwindet.
Ja, ich finde, für so einen kleinen Azubi hat Scotty das wahrscheinlich schon ganz ordentlich beschrieben. Mal angenommen, ihr wärt jetzt Lehrkräfte an der Schule, wäre jetzt ein Aufsatz, 10. Klasse über die Systemführung. Welche Schulnote würdet ihr Scotty hier vergeben für diesen kleinen Aufsatz?
10. Klasse gibt es noch keine Punkte von 1 bis 15.
Nee, sind wir mal im alten System, 1 bis 6. Ne?
System davor. Ich würde ihm tatsächlich eine 1 minus geben, weil er aus den Informationen, die öffentlich verfügbar sind, das sehr gut zusammengefügt hat. Und ich finde auch in einer sehr schönen bildlichen Sprache, die es der Lehrkraft wie mir, in dessen Rolle ich ja gerade stecke, sehr einfach macht zu verstehen. Ein Ausdrucksfehler gab es. Ja. Ich glaube, Anlage, das heißt Umspannwerk, aber ansonsten sehr gut.
Also den MSA würde er kriegen und dürfte vielleicht aufs Gymnasium gehen.
Auf Mainz auf jeden Fall.
Okay. Mirko, Digitalisierung war jetzt nicht so das Kernthema hier bei Scotty. Welche Note würdest du geben?
Ach, ich würde nichtsdestotrotz eine gute 2 geben, weil ich fand die Zusammenfassung schon sehr schön. Es zeigt auch vor allem das breite Spektrum in der Systemführung, der Herausforderungen und der Aufgaben, die wir haben. Für eine 1 hätte ich mir gewünscht, dass es auch den Blick Richtung der zukünftigen Herausforderungen der Systemführung und darüber nachzudenken, was zukünftig konzeptionell, das heißt im elektrischen Netz, getan werden muss, um auch diesen Spektrum und dieses Aufgabengebiet noch näher zu beschreiben. Aber ansonsten eine sehr schöne Zusammenfassung.
Gut. Ich meine, es liegt ja auch manchmal an dem, der die Fragen stellt, ne? Das ist ja bei der KI so, ne?
Das stimmt in der Tat, ja.
Manchmal sitzt das Problem ja vor dem Computer, das kennen wir ja alle. Ist nicht der Computer, das System selber. Gehen wir mal ein paar Sachen im Einzelnen durch, die jetzt hier auch schon im Einspieler angesprochen wurden. Dieses Leitsystem. Dafür gibt es ja so ein Kürzel auch bei uns, SCADA. Was heißt SCADA und was macht SCADA eigentlich? Wer möchte anfangen?
SCADA steht für Supervisory Control and Data Acquisition und beschreibt eigentlich die Hauptkernpunkte, die im heutigen Verständnis ein Leitsystem abbilden muss. Nämlich zum einen alle relevanten Daten zusammenbringen, organisieren und zentral in dem System bereitstellen. Das ist der Teil Data Acquisition. Supervisory, die Möglichkeit zu geben, dass die Kolleginnen und Kollegen im Control Center in der Lage sind, alles zu überwachen, einsehen zu können und potenzielle Abweichungen oder Alarmsituationen frühzeitig zu erkennen. Und Control dann auch die Möglichkeit zu haben, aus dem Control Center heraus entsprechende Entscheidungsschritte durchführen zu können, um im System und zu unterstützen und einzugreifen und die Systemstabilität zu gewährleisten.
Okay. Du hast es angesprochen, Daten sammeln. Wo kommen denn diese Daten eigentlich her? Die müssen ja in Echtzeit vorliegen. Wo werden diese Daten eingesammelt? Die werden ja nicht mit dem USB-Stick durch die Gegend getragen, sondern es muss ja ein bisschen schneller gehen. Also ja, was für Daten sind das, die in Echtzeit bei euch dann im Kontrollcenter ankommen und von diesem Leitsystem dann verarbeitet werden?
Genau, das sind Daten, die, wie wir es so schön sagen, aus dem Feld kommen. Also sprich von den Umspannwerken, die wir ja gerade schon mal hatten, sind das am Ende des Tages Messwerte, die also von unterschiedlichsten Messgeräten dort eingesammelt werden und dann über eine entsprechende sichere Datenübertragung bei uns im SCADA-System wieder ankommen und zusammengefasst dargestellt werden. Diese Daten, die wir vom Feld bekommen, sind allerdings ja nicht immer vollständig. Da fällt vielleicht mal ein Messgerät aus, vielleicht ist auch mal ein Messwert fehlerhaft. Deshalb gehen diese Daten tatsächlich auch nochmal durch so eine Art Kontroll- und Korrekturinstanz, eine sogenannte State Estimation, die eben verifiziert, können all diese Datenpunkte stimmen und passen die irgendwie zusammen. Und das, was dann als Ergebnis rauskommt, das ist das, was der Operator wirklich in dem SCADA sieht.
Mhm. Nutzen wir dann für diese Datenübertragung unsere Stromleitung, die wir haben? Läuft da quasi eine parallele Dateninfrastruktur oder nutzen wir da die Telefonleitung, die Datenleitung, die wir alle auch zu Hause haben?
Wir nutzen keine öffentlichen Datenverbindungen.
Das ist also ein geschlossenes System. Und wie arbeiten also jetzt in der Systemführung die Operatoren, wie arbeiten die dann mit diesem Leitsystem? Die haben dann verschiedene Bildschirme, wo die Daten dann einlaufen. Was sind das alles für Daten, die dann dort sehen und beobachten können?
Genau, also es ist tatsächlich so, wie dein Azubi Scotty das vorhin beschrieben hat, dass es so ein bisschen aussieht wie bei der NASA. Das bestätigen uns auch immer wieder Personen, die uns besuchen, sagen, es sieht aus wie in der NASA. Also genau so, als hätte Scotty zugehört. Das ist schon ein bisschen creepy manchmal. Wir haben also einen großen Bildschirm, da ist wirklich der Gesamtüberblick über das Gesamtsystem dargestellt. Und dann gibt es unterschiedliche Arbeitsplätze mit wiederum relativ vielen Bildschirmen, wo dann die Spezialsoftware, die Spezialtools, die der jeweilige Arbeitsplatz benötigt, im Detail dann dargestellt werden. Also es gibt sozusagen an der Großbildwand eine gemeinsame Realität und dann wieder die Details, an denen jeder Einzelne arbeitet. Alle sitzen in einem Raum zusammen, weil es eben auch zwischen den Arbeitsplätzen immer wieder Kommunikation bedarf. Direkte und auch indirekte Kommunikation, also auch Telefonate mit anderen, werden mit einem Ohr mitgehört, während man mit der anderen Gehirnhälfte komplett bei seiner Aufgabe ist. So findet praktisch die Arbeit statt. SCADA ist tatsächlich auch heute schon nur noch eines von vielen Tools, was wir im Control Center benutzen und benötigen. Mirko hat es vorhin schon mal gesagt, SCADA ist das, so was diese Kernfunktionalität, die auch vor 20 Jahren oder vor vielleicht sogar auch schon 30 Jahren so ein Control Center brauchte, selbst heute brauchen wir schon wesentlich mehr als das.
Kommen wir nochmal auf eins zurück. Wir können sozusagen in Echtzeit alles damit überwachen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Transformator fällt aus, ja, macht irgendwie Mucken. Dann bekommt ihr das in der Systemführung sofort mit, da leuchtet eine rote Lampe auf oder wie nehmt ihr das dann wahr und wie muss dann auf solche Situationen dann reagiert werden? Manuell oder gehen da automatisierte Prozesse in Gang, um so einen Fehler dann zu beheben?
Also für größere oder mittlere Events wie tatsächlich so ein Transformatorausfall gibt es auch ein akustisches Signal, sodass der Operator, auch wenn er gerade mit was anderem beschäftigt ist, darauf hingewiesen wird, da ist gerade irgendetwas Größeres, bitte schau mal nach. Status quo, wenn ein Transformator ausfällt, fällt das auch auf den Bildschirm auf, weil das dann auch farblich gehighlightet wird im SCADA-System, dass es eben diesen Transformator da gerade nicht gibt. Das wirkt sich natürlich auch auf den Verkehr, also den Stromfluss aus, weil alles, was nicht mehr über diesen Trafo geht, wenn wir Glück haben, gibt es für die Kunden, die hinter dem Trafo hängen, noch andere Stromwege. Das bedeutet, der Strom sucht sich dann über diese anderen Stromwege den Weg und belastet diese dann mehr. Wenn wir Glück haben, überlastet es die nicht. Das dürfte, wenn all unsere Regeln in der Systemführung eingehalten werden, auch nicht der Fall sein. Ja, und je nachdem, was tatsächlich der Fehler war, wird natürlich geschaut, können Folgefehler auftreten, müssen wir uns jetzt auf den nächsten Schritt vorbereiten. Wenn das alles nicht der Fall ist, der Systemzustand also weiterhin sicher ist, keine Versorgung gefährdet wird, dann schaut man sich natürlich an, wie konnte es dazu kommen. Man nimmt natürlich auch Kontakt auf mit den Kolleginnen und Kollegen, die draußen im Feld sind, die vielleicht hinfahren müssen, sich das genauer anschauen müssen. Das ist so ein grundsätzlicher Arbeitsablauf, aber kein Event im Control Center ist wie das andere. Ist also nur ein grober Fahrplan.
Also es ist immer eine Mischung aus automatisierten Prozessen, die stattfinden, aber auch eben ganz viel manuelles oder menschliches Eingreifen.
Das System schützt sich erst einmal selbst, ne? Also der Trafo geht ja nicht aus, weil er einfach macht, genau. Sondern er geht ja aus, weil zum Beispiel irgendein Schutzsystem auslöst, weil zum Beispiel der Transformator zu warm wird oder so etwas. Ne? Also, dass er überhaupt ausgeht, ist ja schon eine mehr oder weniger automatisierte Handlung, auf die wir dann entsprechend reagieren.
Du hast die anderen Systeme schon erwähnt, die zusätzlich da sind zum SCADA. Hier bei Scotty hat es auch erwähnt, Prognose von Wetterdaten ist was ganz, ganz Wichtiges. Was stehen euch da für Instrumente zur Verfügung?
Genau, wichtig in einer Leitwarte in unserem Control Center ist, dass es nicht zu viele Systeme sind, die tatsächlich für den Operator zur Verfügung stehen. Weil der Operator kann natürlich jetzt null damit anfangen, wenn ich ihm 10 ganz tolle Prognosen zur Verfügung stelle, sondern der Operator braucht eine Wahrheit, die er sozusagen als Entscheidungsgrundlage nimmt. In Wirklichkeit verlassen wir uns aber nicht auf eine einzige Prognose, sondern das sind eher Gewichtungen, die im Hintergrund laufen, wo wir eben verschiedene einlaufende Wetterprognosen, die spezialisiert sind auf bestimmte Sonderfälle, die eben auf der Welt im Wettersystem sozusagen vorkommen können. Die gewichten wir je nachdem, welche Situation gerade vorherrscht, ist die eine Prognose höher gewichtet als eine andere, sodass wir dem Operator die Entscheidungsgrundlage so aufbereiten, dass er diese Aufgabe nicht mehr selbst machen muss, sondern dass
im Vorfeld sehr viele Prozesse.
Die werden durchgefiltert, genauso dass das, was für den Operator relevant sein sollte, auch wirklich nur präsentiert wird.
Sprechen wir noch zwei Punkte durch, bevor wir dann auch mal zur Digitalisierung wechseln oder auch zur Zukunft. Das, was ihr ja auch macht, das ist auch bei Scotty, hat das ja auch schon erwähnt. Einmal Regelenergie und das andere ist Redispatch. Über Regelenergie, Redispatch haben wir hier auch schon im Podcast gesprochen. Eigentlich regelt ja den Ausgleich zwischen Einspeisung und Ausspeisung, regelt ja eigentlich der Markt über die sogenannten Bilanzkreise. Aber das funktioniert natürlich nicht immer. Das ist nie hundertprozentig ausgeglichen. Und ist es dann auch Aufgabe der Systemführung, dann für das Ausgleichen und Auspegeln zu sorgen und dann eben diese Regelleistung entsprechend anzufordern? Oder geht das auch über andere Prozesse, Ausschreibungsverfahren und über diese entsprechenden Plattformen für Regelleistung?
Du sprichst die aktuellen Entwicklungen genau richtig an, Volker. Also ja, wir als Übertragungsnetzbetreiber sind die letzte Instanz, die sich sozusagen um die Systembilanz kümmert, also um das Ausgeglichensein zwischen Last und Erzeugung. Da gibt es auch bei uns viele automatisierte Prozesse, die ablaufen, die der Operator im Control Center am Ende des Tages nur überwacht in Gänsefüßchen. Aber wenn diese automatisierten Prozesse natürlich nicht hinreichend ablaufen, muss der Operator auch noch selber sehr aktiv werden. Es kann so weit gehen, dass sogar der Markt ausgesetzt werden muss und er wirklich manuellen Betrieb machen muss in einem Worst Case, den wir bisher nie hatten, aber auf den die Operator natürlich genauso vorbereitet sind. Du hast gerade noch einen Markt angesprochen. Ja, Regelleistung gehört ja zu der Kategorie Systemdienstleistungen und Systemdienstleistungen, somit auch Regelenergie, werden ausgeschrieben. Es gibt dafür also wirklich Märkte und dieser Markt bestimmt sozusagen vor, wer eigentlich in welcher Stunde für uns bereitsteht, für das Control Center bereitsteht und im Fall der Fälle ist Bedarf Regelenergie, diese entsprechend dann auch bereitsteht.
Wird in der Zukunft auch immer wichtiger werden und noch ein weiteres wird immer wichtiger werden, ist das Thema Redispatch. Also Redispatch heißt eben, Netze sind überlastet, können nicht so viel Strom transportieren, wie eigentlich auf der anderen Seite des Engpasses angefordert oder gekauft worden ist. Man kann also nicht liefern, Stau auf der Autobahn ist vielleicht das beste Bild dafür. Und dann muss die Systemführung Maßnahmen ergreifen, damit die Leitung nicht überlastet wird, sprich zu warm wird, die Geräte nicht, unsere Assets nicht kaputt gehen und muss dafür sorgen, diesen Stau irgendwie zu umgehen. Das sind die sogenannten Redispatch-Maßnahmen. Warum wird das immer komplizierter?
Das wird immer komplizierter, weil zum einen die Auslastung des Systems an sich immer größer wird, weil natürlich Erneuerbare zunehmen, weil Player im Energiesystem hinzukommen, die sich noch weniger deterministisch verhalten als der Wind.
Zum Beispiel Batteriespeicher.
Also zum Beispiel Batteriespeicher, ja, die sich sehr gut an kurzfristigste Marktsignale halten können, die ja auch nicht prognostizierbar sind. Wind kann ich wenigstens noch prognostizieren, da gibt es einen Prognosefehler. Aber wie der Marktpreis in 2 Minuten aussehen wirst, das weiß keiner. Vielleicht entwickeln wir dazu auch noch andere Prognosen, die uns das auch ermöglichen. Status quo aber sehr schwierig vorhersagbar. Und es wird auch immer schwieriger, weil wir im Redispatch natürlich darauf angewiesen sind, die Einspeisung, die wir vor dem Engpass, sagen wir ja so schön, einsenken, dass wir die gleiche Menge auf der anderen Seite wieder erhöhen, weil wir ja trotzdem alle Verbraucher weiter versorgen wollen. Die Energie wird also gebraucht. Und die Seite, auf der wir dann eben die Leistungserbringung erhöhen, die Leistung erhöhen wir in der Regel mit konventionellen Kraftwerken, also Kohlekraftwerke oder auch Gaskraftwerke, die bekanntlich immer weniger werden. Und auch das wird ein Problem, wie beherrschen wir den Redispatch, wenn wir gar nicht genügend Hochfahrpotenziale in Zukunft haben. Batteriespeicher können vielleicht eine Möglichkeit sein, aber ich denke nur in sehr, sehr kurzen Zeiträumen, weil es natürlich auch volkswirtschaftlich fraglich ist, ob ich all diese Kapazität von der Energie, die ich speichern müsste, wirklich im Batteriespeichern sinnvoll speichern kann, wenn es nur wenige Stunden im Jahr sind.
Okay, dann verlassen wir jetzt mal so langsam den Bereich der Gegenwart. Also wir haben jetzt bei uns hier im Netzgebiet liegt der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Stromverbrauch so zwischen 70% und 75% im Jahresdurchschnitt. Ne? Das ist nicht zu jeder Minute, sondern es ist sehr große Schwankungen, aber so im Durchschnitt liegt er bei diesem Wert. Aber das soll ja in Zukunft mehr werden und du hast es schon angesprochen. Große Kohlekraftwerke ist geplant, dass die vom Netz gehen. Es ist noch ungewiss, ob ausreichend Gaskraftwerke hinzukommen. Wir hoffen, dass das der Fall sein wird, um das teilweise zu ersetzen. Das ganze System muss viel flexibler werden. Es kommen neue Anlagentypen dazu, wie die Batteriespeicher. Eventuell kommen Elektrolyseure dazu. Wir haben hier eine große Nachfrage nach Rechenzentrum. Es gibt also auch neue Lasten, die an unser Netz angeschlossen werden müssen. Und da haben wir schon, glaube ich, vor längerer Zeit erkannt, dass das mit dem bisherigen Instrumentarium, auch unserem Leitsystem, was wir jetzt so haben, möglicherweise, dass wir damit nicht so gut in die Zukunft kommen. Also ein rein so ein Ölwechsel und ein bisschen den Keilriemen wechseln, das reicht nicht aus, sondern muss mehr Teile irgendwie an diesem Fahrzeug auswechseln. Und Mirko, Haben Sie ja am Anfang gesagt, ihr seid so ein bisschen der Think Tank, ihr probiert viele Sachen aus und versucht neue Dinge, neue Produkte zu entwickeln. Was ist denn, sagen wir mal, die übergreifende Logik, die jetzt Digitalisierungslogik, die wir da jetzt haben, um zu sagen, wir brauchen ein System, das eben flexibel ist und mit dem wir dann wirklich in die Zukunft kommen?
Ja, das lässt sich am besten vergleichen mit so einem kleinen Lego-Prinzip. Jeder kennt die Lego-Steine und weiß auch, dass man daraus unterschiedlichste Figuren und Elemente zusammensetzen kann, weil man die Steine zusammensteckt. Und was dem einhergeht, ist ja so ein Grundprinzip, dass die Lego-Steine nach einer gewissen Logik zusammengesteckt werden können. Und so ähnlich kann man sich das für ein zukünftiges Leitsystem vorstellen, dass wir eine Möglichkeit schaffen, wie unterschiedliche Module, die helfen sollen, noch mehr Daten aufzunehmen, die helfen sollen, die Spannungs- oder die Frequenzthemen besser unter Kontrolle zu halten, noch mehr Berechnungsmöglichkeiten anzubieten, um genau den Herausforderungen, die Anne gerade skizziert hat, Rechnung zu tragen, noch flexibler zusammenstecken zu können.
Vielleicht aber ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf, weil ich habe das so verstanden, dass das ja auch schon ein bisschen so ein Baukasten ist. Es gibt ein Leitsystem und dann so da noch ein Tool und da noch ein Tool und da noch ein Tool. Also ist es jetzt auch schon Lego oder ist es jetzt eher momentan eher so Playmobil?
Heute ist es eher die Situation wie Playmobil oder noch größer und es ist relativ schwer, die Steine neu zusammenzustecken, um neue Figuren daraus zu bauen.
Ist auch immer ein Lieferant, der dann
und das
Gesamtsystem.
Und es ist meistens ein Lieferant, von dem wir diese Playmobil-Steine dann so bekommen. Und die Idee dahinter in der zukünftigen Struktur von MCCS, dem modularen Kontrollcenter-System, wird darauf beruhen, die Größe der Steine ein bisschen flexibler zu machen und darauf anzupassen, dass wir in der Lage sind, unterschiedliche Bausteine zusammenstecken zu können und damit neue Lösungen anzubieten im Control Center. Zum einen, damit wir schneller dabei sind, Steine zusammenstecken zu können und solche Figuren, das heißt neue Lösungen und neue Verfahren und neue Berechnungen anzubieten. Und zum zweiten, auch eine bessere Verbindungsfähigkeit zwischen den jeweiligen Elementen zu schaffen. Und zum dritten kann es natürlich auch sein, mit der Dynamik, die die Energiewende hat, Anforderungen ändern sich, vielleicht die ein oder andere Komponente aus diesem Gesamtsystem auch wieder rauszunehmen. Mhm. Und so kann man sich das sehr gut vorstellen. Wir bauen neue Komponenten zusammen, wir nehmen andere Elemente wieder raus. Und diese Modularisierung der Struktur ist sehr wichtig und dafür einen möglichst guten Standard zu haben, ist einer der großen Schwerpunkte, die wir haben. Und auch nicht alleine. Wir teilen diese Idee im europäischen Kontext. Dein Azubi Scotty hatte ja die N2E schon angesprochen.
Ja.
Wir haben diese Idee auch im Kontext der europäischen Netzbetreiber geteilt und sind im regen und sehr interessierten Austausch, da zukünftig eine Basis zu haben, auf der Möglichkeit solche Module für ein Leitsystem aufgebaut und strukturiert werden.
Wir arbeiten ja mit einigen Übertragungsnetzbetreibern stärker zusammen, mit anderen weniger, hier auf dem Gebiet dann stark auch mit Energienet, also mit Dänemark, die grundsätzlich ja bei diesen Energiewende-Themen sehr weit voran sind. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Das Gleichnis mit den Lego-Bausteinen kommt auch von irgendwo her. Das ist in der Tat auch begründet, dass wir mit den dänischen Kollegen da einen sehr intensiven Austausch und in Kooperation sind.
Aber wir arbeiten ja nicht wirklich mit Lego-Steinen. Das ist jetzt nur eine Metapher, Lego. Es ist ja letztendlich ein Systemwechsel, den wir hier vorhin. Vorher hatten wir Lieferanten, Namen nennen wir jetzt nicht, und haben denen gesagt, bau uns mal ein System, das soll das alles können. Und dann wurde das sozusagen geliefert. Wir durften natürlich als Auftraggeber da mitreden. Jetzt ist das aber bei diesem MCCS irgendwie anders. Wie kommen denn diese einzelnen Lego-Steine zusammen? Die werden ja nicht alle bei Lego gekauft oder bei einem Steinehersteller, sondern das ist ja ein wirkliches Baukastensystem. Sind das dann Eigenentwicklungen oder kollaborative Entwicklung? Wie muss man sich das vorstellen?
Na, in gewisser Weise passen wir die Digitalisierung sogar an das an, wie das eigentliche elektrische Netz aufgebaut ist, nämlich das ist auch ein Verbund von mehreren Netzen. Und man kann sich die zukünftige Welt in so einem Leitsystem vorstellen als einen Verbund von einzelnen Komponenten, die wir in Teilen selber erstellen, die wir vielleicht in Teilen von anderen Netzbetreibern mit integrieren, die schon gute Ansätze gefunden haben, wo wir aber natürlich auch die Anbieter am Markt mit einbinden, die interessante Lösungsideen haben, um daraus die bestmöglichste Lösung zu generieren. Und der Vorteil dieser Struktur ist, dass wir mehr Flexibilität haben, die Aufgaben, die jeweils umgesetzt werden, ein Stück weit kleiner werden, besser umsetzbar werden und am Ende eine gute Lösung für die Anforderungen bilden, die wir konkret im Control Center haben und damit so eine Anpassfähigkeit uns für die Zukunft gewährleistet.
Mhm. Wer entwickelt ihr da auch Tools, die es bisher gar nicht gibt? Also Tools, die Anne-Kathrin und ihren Kolleginnen und Kollegen bisher noch gar nicht zur Verfügung stehen?
Ja, das würde ich sagen, ist teils, teils. Wir haben natürlich aktuell einen sehr großen Schwerpunkt darauf, die heutigen Anwendungen und die Lösungen. Wir hatten die Definition vorhin gerade von SCADA sehr konkret, dafür eine neue zukünftige Struktur zu schaffen. Und die Integration von Daten ist dabei sehr wichtig und dafür schaffen wir sehr viele wesentliche Grundlagen, das bereitstellen zu können. Aber natürlich haben wir auch schon im Blick, in gewisser Weise sind wir ein Think Tank, auch darüber nachzudenken, welche zukünftigen Anforderungen und Fragestellungen dabei eine große Relevanz haben. Ja. Ein wichtiger Teil dabei ist die Netzberechnung, wo wir unter anderem schon schauen, welche Möglichkeiten es gibt unter Einsatz von GPUs.
Was sind das?
Die Graphical Processor Units, das heißt das Berechnen und das Arbeiten mit grafischen Prozessoren, die eine sehr, sehr hohe Leistungsfähigkeit für derartige Berechnungen haben, einzusetzen. Wir versprechen uns da sehr viele Möglichkeiten, Netzberechnungsverfahren deutlich zu beschleunigen. Und so ein bisschen ebnen wir damit auch den Weg für potenzielle Anwendungsfälle, die vielleicht im Kontext von KI zukünftig sind. Wir schaffen gerade die Grundlagen dafür, um uns in den nächsten Schritten auch in KI-basierte Fragestellungen zu konzentrieren und dem Themengebiet uns zu widmen.
Geht es bei euch auch darum, den Leuten jetzt in der Systemführung am Ende die Arbeit zu erleichtern? Denn wir haben ja gehört, die Prozesse werden komplizierter, werden komplexer, weil zuverlässige Erzeugungsanlagen gut steuerbare, gut planbare Erzeugungsanlagen wie eben regelbare Kraftwerke doch rausgehen aus dem System. Mehr Flexibilisierung ist erforderlich. Das heißt ja auch für die, die an den Reglern sitzen, wird es eben komplizierter. Also muss man denen ja wahrscheinlich das Handwerk erleichtern, dass sie eben wirklich nur noch manuell das machen, was dann absolut notwendig ist. Alles andere wird ihnen eventuell durch smarte Tools aus der Hand genommen. Ist das so ein bisschen die Richtung, in die das geht?
Ja, absolut. Was dabei entscheidend ist, dass es ja immer mehr Fragestellungen zu entscheiden gibt im Control Center pro Zeiteinheit aus den genannten Fragestellungen, die gerade schon angesprochen waren. Dazu kommt, dass wir in dem Netz verbunden sind. Das heißt, es gibt auch eine hohe Abhängigkeit zu unseren benachbarten Netzbetreibern. Und in der Systemführung gilt immer dieses Credo, gemeinsam sind wir stark. Das gilt für die 50 Hertz Systemführung, aber das gilt natürlich auch im Netzverbund. Deswegen in alle Berechnungsfragen und in alle Überwachungsfragen, die wir im Kontrollcenter haben, auch die Entscheidungsstrukturen und die Sachlage der benachbarten Netzbetreiber immer eine große Rolle spielt. Dadurch sind es sehr viele Informationen, die verarbeitet werden müssen und die smarten Tools, die wir anbieten, helfen natürlich für die Kolleginnen und Kollegen im Kontrollcenter, diese Entscheidungsprozesse viel leichter zu machen und ihnen möglichst viele Informationen zu geben, immer souverän alle Entscheidungen durchführen zu können.
Wir machen ja hier manchmal solche Innovation Week, wo dann auch tatsächlich bestimmte Entwicklungen auch vorgestellt werden, sodass man da auch ein ganz gutes Bild von hat, was das eigentlich ist. Und da gibt es ja auch für die Leitwarte so was Visionäres. Ob das jemals so umgesetzt wird, ist noch eine andere Frage. Aber es gibt, sagen wir mal, ohne Visionen und ohne eine Idee von der Zukunft kann man sich ja auch nicht richtig entwickeln. Da gibt es zum Beispiel so Vision eines Control Rooms der Zukunft. Der sieht dann gar nicht mehr so aus, wie Anne den beschrieben hat, mit einem riesengroßen Bildschirm, sondern das ist so im Raum verteilt. Dann gibt es solche Tische quasi mit so Touchscreen-Anmutung und darüber wird das System dann irgendwie gesteuert. Ist das jetzt so ein bisschen so Science-Fiction-Spinnerei oder entwickelt sich sowas auch in diese Richtung?
Dafür gibt es auf jeden Fall Ideen und da gibt es auch praktische Beispiele, die wir in unserem X-Lab schon mal ausprobiert haben. Unser X-Lab ist wie so ein kleiner Raum, wo wir explorativ erforschen und untersuchen, wie zukünftige Nutzungsszenarien aussehen. Und die beruhen sehr, sehr stark darauf, dass wir weg von dem normalen Computerarbeitsplatz für einen Control-Center-Ingenieur hin zu anderen Möglichkeiten direkt explorativ ausprobieren, dass es gemeinsame Decision Tables gibt, wo man sich hinstellen kann, unterschiedliche Fragestellungen im Netz untersucht und zu Entscheidungen kommt, dass es darum geht, vielleicht auch die Augenbewegung derjenigen, die vor den Computermonitoren sitzen, mit nachzuverfolgen, um zu sehen, wo sie auf dem Monitor hinschauen, um bestimmte Informationen deutlich prägnanter sichtbar zu machen und vieles andere mehr. Das heißt, wir probieren sehr konkret schon unterschiedliche Möglichkeiten aus, wie wir zukünftig auch die Arbeit im Control Center noch stärker unterstützen können, unabhängig davon, dass wir schon modernere, smartere Applikationen anbieten.
Okay, kommen wir jetzt vielleicht noch zum letzten, nämlich zur Umsetzung. Läuft das dann so, ihr habt dann den Lego-Baukasten, die ganzen Lego-Teile und dann geht ihr mit der Kiste zu Anne-Kathrin und ihren Leuten und sagt so, hier ist der Lego-Baukasten, jetzt arbeitet mal damit. Oder anders gefragt, wie läuft dann so eine Übergangsphase, ich sage mal von dem alten System, das eher statisch ist, monolithisch ist, hin zu diesem Baukastensystem? Wie kommt das von der Theorie oder von der, sagen wir mal, Experimentierphase dann in die Umsetzung? Weil da muss es ja zuverlässig funktionieren.
Auch da gehen wir ein Stück weit innovativere Wege, die darauf beruhen, schon während der Diskussion und während der Entwicklungsphase die Kolleginnen und Kollegen von Anne direkt mit einzubinden. Das ist super wichtig, weil wir wahnsinnig entscheidende Impulse bekommen, wie sollen zukünftige Anwendungen aufgebaut sein. Wir auch Rückmeldung bekommen, was für den Betrieb der Anwendung super wichtig ist, worauf wir achten sollten. Und zeitgleich gibt es auch denjenigen, die im Control Center sind, die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, wie neue Werkzeuge heutzutage gebaut werden. Und für die Lösung, die wir erstellen, wenn man so will, die ersten Lego-Bausteine, die wir auch bereitstellen wollen, Vertrauen aufzubauen, diesen Komponenten auch wirklich sich damit auseinanderzusetzen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sie funktionieren, weil schlussendlich wollen wir ja damit 24/7 Betrieb machen und dafür ist es wichtig, dass genau dieser Schritt sehr frühzeitig passiert. Wir sind also damit deutlich stärker in einem partnerschaftlichen Kooperationsverhältnis und schon während der Entwicklung sind die Teams von Anne direkt eingebunden.
Ja, ich meine, das ist ja, und die machen das ja quasi im Parallel, ne? Also wie läuft das dann für deine Leute in der Praxis? Das stelle ich mir ja nicht so ganz einfach vor, wenn man jetzt im Schichtbetrieb ist. Man muss gucken, dass mit dem aktuellen System alles irgendwie gut läuft. Aber gleichzeitig soll man sich noch an neue Tools sozusagen herantasten. Wie läuft da diese Übergangsphase?
Ist nicht einfach, aber Systembetrieb mit 100% Erneuerbaren ist es auch nicht. Von daher.
Hat noch keiner gemacht
ähneln,
vorher, ne?
Genau, da ähneln sich schon die Aufgaben und das, was Mirko gerade gesagt hat, ist eben so super wichtig und vielleicht noch ergänzt um den Aspekt. Sie haben nicht nur eine Möglichkeit, Vertrauen in diese Produkte, die dann kommen, diese Lego Bricks aufzubauen, sondern Sie haben eben auch die Möglichkeit, die Lego Bricks mitzugestalten. Also sozusagen Ihre operativen Erfahrungen mit einzubringen und dann sicherlich auch gechallenged von eher visionären Aspekten, gemeinsam ein Produkt zu entwickeln, was nicht nur ein Copy-Paste ist von dem Alten, sondern tatsächlich auch in die Zukunft blickt und auch die Aufgaben und Herausforderungen antizipiert, die da in Zukunft im Control Center sind. Ja, es ist nicht einfach. Du hast gerade die Personalfrage angesprochen. Es ist sicherlich auch ein neues Mindset notwendig. Jetzt haben wir ohnehin wie so eine Art Generationenwechsel, der unterstützt uns, weil wir da ohnehin nicht mehr in, ich sag mal, seit 30, 40 Jahren eingefahrenen Gewässern unterwegs sind. Aber es erfordert natürlich auch jede Menge mehr Ressourcen. Ne? Weil ich Systembetrieb natürlich 24/7 so sicherstellen muss. Und nebenbei eben noch Ressourcen brauche, um mit Mirkos Team gemeinsam die neuen Lego Bricks zu gestalten, die sie ja nicht nur als Bricks entwerfen, sondern ja auch als Bricks, wo sie wissen, da kann man jetzt auf jeden Fall schon mal ein Auto mitbauen oder da kann man auf jeden Fall eine Villa mitbauen oder ein Schiff oder was auch immer. Die sind nicht limitiert, nur diese Dinge draus bauen zu können, aber ne, es ist ja mehr als nur diese einzelnen Bricks. Und ja, es ist ein neues Mindset erforderlich, viele mehr Ressourcen und natürlich auch ein Wille, das wirklich mitgestalten zu wollen und sich öffnen zu wollen.
Okay, vielen Dank ihr beiden für dieses Gespräch. In den Shownotes findet ihr noch ein paar weitere Informationen, auch einen Link zu MCCS, das Stichwort fiel ja hier. Da gibt es auch eine entsprechende Website dazu, also wer sich da etwas tiefergehend informieren möchte, vielleicht auch mit dem IT-Hintergrund, findet da noch weitere Informationen. Ja, das Thema Systemführung wird mich hier in dem Podcast auch weiterhin beschäftigen. Vielleicht irgendwann werden wir hier auch nochmal gemeinsam nachvollziehen, was bei dem Blackout damals in Spanien und Portugal ganz genau passiert ist. Denn es ist bis heute nur teilweise aufgeklärt. Also man kann inzwischen nachvollziehen, was sozusagen alles passiert ist, aber zu den Ursachen liegen momentan noch relativ wenig Details vor. Und vielleicht können wir das nächstes Jahr hier an dieser Stelle mal nachholen, wenn dieser Untersuchungsbericht der N2E dann erschienen ist und wenn wir etwas mehr Informationen zur Verfügung stehen, ja, wie es dazu gekommen ist und auch welche Lehren daraus zu ziehen sind. Das war's für heute. Ich hoffe, es war interessant und spannend für euch. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Und schon jetzt wünsche ich euch eine schöne Adventszeit. Euer Volker Guchstedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Guchstedt.